Verantwortlich für diese Sendung ist Brandwelle am 18. Juni 2006 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperantowelle über NB Radio Treff 88,0.
London, wenn es noch was sind, so Salamondo, ihr Sportaboco, Verflugi, Leute, Fazila, Vento, Lunde, Loco, Flugucci, Aloco, De Aglavo, San Gonzo, Ifanja, Gila, Roman, Tiras, Familion, Alla Monte, Terne, Militanta, Ci Promessa, Sanctam, Harmonion.
Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff. Wir sind die Redaktionsgruppe Ondo Esperanto, Esperantowelle. Wir alle drei sind vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und in unserer heutigen Themensendung haben wir uns vorgenommen, über 100 Jahre UEA zu sprechen. Werner, wie gibt es also die UEA seit 1908? Was ist denn das überhaupt, UEA?
Ja, UEA.
Warum hat man sie überhaupt gegründet?
UEA ist eine Abkürzung für Esperanto-Weltbund, und zwar Universala Esperanto-Asocio. Und diese Organisation wurde vor genau 100 Jahren gegründet. Das waren junge Menschen der Esperanto-Bewegung, und dazu muss man ein bisschen ausholen, denn das Esperanto gibt es seit 1887. Und schon seit der ersten Zeit, als also das Projekt Esperanto noch ein Projekt war und vorgeschlagen wurde von dem Dr. Samenhof, seit dieser Zeit versuchten die Esperanto-Freunde zunächst in Europa und dann auf den anderen Kontinenten, sich irgendwie zu organisieren. Es gab aber keinerlei Vorbilder und es gab überhaupt keine Erfahrungen, wie man eine so spontan entstandene weltweite Bewegung überhaupt in eine Organisationsform bringt. Und da hat man zuerst eine Zeitschrift herausgegeben, zunächst im damaligen Kaiserreich Russland, weil die meisten in der Startphase kamen dort aus diesen Ländern, also einschließlich Finnland, einschließlich Polen und so weiter, also dieses riesige Reich. Und nach und nach sickerte dann auch Esperanto in das übrige Europa ein. Und von Anfang an hat man also versucht, irgendwie sich zu organisieren. Man hatte aber ein Problem, weil, wie gesagt, die Erfahrungen fehlten und es gab auch keine Konzeption, es gab auch niemanden, der sagte, so geht's lang, sondern das hat alles so gebrodelt in den damaligen Einzelindividuen. Das gab ja auch kaum Gruppen, die ersten Clubs sind ja erst um die Jahrhundertwende entstanden, und man hatte noch ein großes Problem, und zwar deswegen, weil ein Projekt, was ein Projekt geblieben war, das Volapük, hatte die Erfahrung machen müssen, als internationale Sprache, dass man sie zwar schreiben, aber nicht sprechen konnte. Sie war also zu kompliziert. Muss man sich vorstellen, also Sie können unsere Verkehrsregeln alle lesen und verstehen, aber man kann sie eigentlich nicht sprechen. Man muss sie sehen und weiß, was los ist, oder Mathematik muss man geschrieben sehen, um das zu verstehen. Und so ungefähr funktionierte auch das Volapük. Und man hatte Furcht in der Esperanto-Bewegung, diese bittere Erfahrung machen zu müssen, dass diese Sprache mündlich, auswendig nicht sprechbar sei. Deswegen haben die lange gezögert, die Esperanto-Freunde, bis zum Jahr 1905. Da gab es zwar Clubs, aber es gab keine weltweite Bewegung. Und im Jahr 1905 war der erste große Weltkongress. Und da hat man gewisse Dinge festgelegt, über die, Werner, sprechen wir noch für unsere Hörer. Und 1908 war das dann so weit, dass ein junger, Mitte 20er Jahre, ein junger Schweizer, Hector Hodler, gesagt hat, wir brauchen einen Esperanto-Weltbund, eine Dachorganisation, wo wir alle einzelnen Esperanto-Freunde, die es damals gab, zusammenfassen können und eben vereinigen können, dass sie gemeinsame Aktivitäten unternehmen. Also das war vor 100 Jahren, Werner. Und was sollen wir den Hörern noch erzählen jetzt?
Ja, Werner, du hast ja gerade gesagt, es sollten alle Esperanto-Freunde als Einzelmitglieder aufgenommen werden. Warum hat man das gemacht? Ich kann mir vorstellen, einen Verein konnte man ja für weltweite Mitglieder nicht gründen.
Ja, das ist ein Problem gewesen von Anfang an. Es gab also zwei Hauptrichtungen in der Gründungsphase, die diskutiert wurden. Einmal, wir organisieren die Esperanto-Bewegung in den verschiedenen Schichten der Strukturen, also vom Esperanto-Verein eines Ortes über die Regionen eines bestimmten Landes, dann bis zu den Ländern und so weiter, dass also diese Staffelung in den Strukturen schon vorgegeben ist. Und es gab eine zweite Idee, die hat sich aber dann durchgesetzt zunächst, die von Hector Hodler, der da sagte, wir wollen ja als Esperanto-Freunde keine Nationalsprachen mehr unterstützen. Wir sind der Meinung, dass sie wichtig sind, jeder soll seine Sprache sprechen und auch die seines Staates und die seines Volkes, aber international nur Esperanto. Und deswegen brauchen wir keine Landesverbände, sondern wir machen eine Organisation, die besteht nur aus individuellen Mitgliedern, aber aus der ganzen Welt, die zusammengefasst werden in einem großen Netz. Das wurde dann erweitert, dann gab es die sogenannten Delegierten, Delegitareto, das Delegiertennetz. Das waren also herausgehobene Esperanto-Freunde, die sehr aktiv waren. Und die haben sozusagen die anderen Esperanto-Freunde, die an ihrem Ort waren, in ihrer Region waren, zusammengefasst, betreut, soweit es eben möglich ist. Und auf diese Weise wurde eine weltweite Organisation gebildet aus individuellen Mitgliedern.
Ja, wie hat denn diese Organisation UEA oder Esperanto Weltbund denn nun in den nächsten Jahren so funktioniert, muss man sagen, in den nächsten 15 Jahren, nach
ja,
der Gründung?
Man nennt das die Phase des Experimentes. Das waren die ersten 10, 15 Jahre. Und da war auch noch bedauerlicherweise der Weltkrieg dazwischen. Also von 1908 bis 1920 hat man also ausprobiert, wie funktioniert das. Und das von Hector Hodler vorgeschlagene System hat gut funktioniert. Funktioniert zum Teil bis heute. Und kam es ins Schleudern in den 30er Jahren. Wir wissen dann, seit den 20er Jahren war in der Sowjetunion der Stalinismus aktiv. Und Stalinismus war nichts weiter als eine Art Faschismus. Im Deutschen Reich in den 30er Jahren gab es dann den deutschen Faschismus, einschließlich mit Italien und so und andere Staaten, die dazu gehörten. Heute haben die Staaten das ja vergessen, dass sie da mitgemacht haben. So, und in diesen großen Machtblöcken war Esperanto nicht nur unerwünscht, sondern sogar verboten. Und in den westlichen europäischen Ländern, insbesondere in der Schweiz, wo dann der Sitz des Esperanto-Weltbundes war, gab es die Phase, wo man nicht mehr wusste, was sollen wir noch machen. Aber ich wollte nochmal zurück in den Ersten Weltkrieg. Also dieses System, Werner, hat sich bewährt. Wir haben nur Einzelmitgliedschaften. Oberhalb der Einzelmitgliedschaften gibt es diese, sagen wir mal, Delegierten. Die waren also auch bestimmt für Orte oder für bestimmte Themen. Man konnte sowohl Regionalsdelegierter sein, als auch Fachdelegierter für Theologie oder für Medizin oder für Architektur. Und da konnten sich dann alle die an diesen Delegierten wenden, aus der ganzen Welt an diesen Delegierten aus diesem Ort, wenn sie etwas wissen wollten zu diesem Thema, das er vertrat oder vertritt. Und das hat sich sehr gut bewährt. Das funktionierte. Und es gab zu Beginn gleich des Esperanto-Weltbundes, hat man gesagt, wir machen jedes Jahr ein Jahrbuch. Das Jahrbuch war ein Riesenadressenverzeichnis. Und zwar so gestaffelt, dass man wusste, wenn ich in eine Stadt will oder zu einem Thema etwas wissen will, muss ich mich an den und den wenden. Das wurde also aufgesplittet, einmal nach Staaten und Orte und dann alphabetisch den Namen. Und dann gab es die Fachdelegierten. Alles, was unter A war, waren also die Berufe oder Interessengruppen, die mit A begonnen haben und die bis Advocatoi, also die Rechtsanwälte und bis zum Z eben die dazu gehörten. Also konnte ich mit Hilfe des damaligen Systems, denn die jungen Leute wissen das nicht, die Radio hören, es gab noch keine Computers. Man hatte nur Papier, beschriebenes Papier, was man schicken und austauschen konnte. Und das Telefon war mit Ach und Krach erfunden, aber funktionierte nicht überall. Naja, und hatte man nur das Papier, was man beschreiben konnte, Briefe schreiben, austauschen. So, und das war eine wichtige Stufe, ein wichtiges Experiment der ersten, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahre, das kann man nicht so auf den Tag genau bemessen, wo man etwas ausprobiert hat und gemerkt hat, das funktioniert.
Ja, wir haben bis jetzt genug erzählt über den Esperanto-Weltbund, genug, um erstmal eine kleine Pause zu machen. Und René hat schon eine CD vorbereitet. Was gibt's denn?
Ja, heute kommt wieder die Gruppe Kaitosane mit dem Titel Tohu wa Bohu, den wir ja wohl nicht übersetzen müssen, oder?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle und Esperanto und wir sprechen heute über den Esperanto-Weltbund, abgekürzt UEA, der ja vor 100 Jahren gegründet wurde, Werner, und du sagtest zuerst, da kam ja auch der Weltkrieg dazwischen. Hat denn dieser Weltkrieg, der ja über 4 Jahre sich in Europa erstreckte, irgendwelche Einflüsse gehabt auf das ganze Esperanto-Wesen, auf die Esperanto-Freunde, auf diesen Bund?
Ja, genau wie alle späteren politischen Ereignisse hat das verheerenden Einfluss gehabt auf die Esperanto-Bewegung. Schauen Sie sich mal die Landkarte des Ersten Weltkrieges an. Da gab es nur einige wenige Länder wie Schweden und die Schweiz und andere ganz kleine Länder, die den Weltkrieg nicht mitmachen mussten, aber die natürlich unter dem Eindruck dieses Krieges auch standen, ist gar keine Frage. Nein, die Esperanto-Bewegung, die damals ja noch ganz frisch und jung war, wurde nahezu zerschlagen. Aber es gab das Hauptbüro, das Zentralbüro in der Schweiz, in Genf, und die waren ja nun mehr oder weniger isoliert, weil ja diese großen Völker gegeneinander und miteinander Krieg führten. Auf der einen Seite die Deutschen mit den Österreichern und auf der anderen Seite die Franzosen mit den Briten und auf der anderen Seite von Deutschland gegen Russland mit ihren Verbündeten. Das war schon recht kompliziert und für Esperanto also eine unerträgliche Situation. Aber die Esperanto-Freunde haben etwas ganz Grandioses gemacht, was nach meiner Meinung gar nicht so sehr gewürdigt wird. Sie war die einzige Organisation, denn das Rote Kreuz war gerade so am Entstehen. Das ist ja erst seit also einige Jahrzehnte davor gegründet worden. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab sehr viele Kriegsgefangene, auf, sagen wir mal, auf der französischen Seite und sehr viele Franzosen auf der deutschen Seite und auch Russen eben auf der deutschen Seite und umgekehrt Deutsche auf der russischen Seite, die miteinander aber nicht kommunizierten, würden wir heute sagen. Es gab also keinen, und deswegen sagte ich was vom Roten Kreuz, dass das Rote Kreuz sich eingesetzt hat, dass sie Briefe austauschen konnten. Und es gab also keine neutrale Organisation, die von beiden Seiten akzeptiert wurde und die die Verbindung der Kriegsgefangenen mit ihren Heimatländern hätte herstellen können. Und da tauchte die Idee in der Esperanto-Bewegung auf und insbesondere in diesem Zentralbüro in der Schweiz. Wir akzeptieren die gesamten Postsendungen, die die deutschen Soldaten, also die gefangenen deutschen Soldaten in Frankreich geschrieben haben und auch diejenigen, die die Deutschen in Russland geschrieben haben und die russischen Soldaten, die in Deutschland gefangen waren und so weiter. Wir akzeptieren diese Sendungen und werden sie über unsere Kanäle, denn ich erzählte ja schon, es gab dieses Delegitarator, das Delegiertennetz, und mit diesen Delegierten wird das dann weiter vermittelt. Die Delegierten haben das dann unter sich in ihren einzelnen Staaten wieder weiter vermittelt. Also das ging seinen wunderbaren Gang und man weiß, dass auf diese Weise der Krieg zwar nicht gemildert oder verhindert wurde oder beendet wurde, aber es gab einige hunderttausend Postsendungen, die auf diese Weise über die neutrale Schweiz durch den Esperanto-Weltbund dann vermittelt wurden in die jeweiligen Zielländer. Das war also von der menschlichen Seite her eine ganz große Tat, die im strengen Sinne mit Esperanto gar nicht so viel zu tun hatten, denn hier ging es um eine humanistische Sache, aber was sollen sie tun in dieser irrsinnigen Zeit, wo die Völker aufeinanderschlagen und es Millionen von Tote schon gegeben hat. Das war also eine Sache aus dem Ersten Weltkrieg, wo sich das Esperanto als eine Struktur bewährt hat, denn die Esperanto-Strukturen funktionierten noch so einigermaßen in den Ländern, die nicht unmittelbar und direkt in das Kriegsgeschehen einbezogen waren, denn die Fronten waren wie eine Linie. Damals wurde ja noch nicht bombardiert, wie wir das aus dem Zweiten Krieg kennen. So war also das soziale Leben in den jeweiligen Staaten dann zwar sehr beengt und bescheiden, aber es funktionierte wenigstens noch. Und das war also diese Zeit des Ersten Weltkrieges, aber ich muss trotzdem sagen, dass die internationale Esperanto-Bewegung nahezu zerschlagen worden ist.
Ja, Werner, wie ging es denn nachher weiter zwischen den beiden Weltkriegen? Hat sich das wieder stabilisiert? Da musste ja wieder... Ich meine, die meisten, die Esperanto betrieben haben, waren ja sicher Männer und dann im Krieg. Viele sind gefallen. Wie ging es dann nachher weiter mit der Organisation?
Ja, ganz kurz zur Geschichte. Der Zweite Weltkrieg endete mit dem...
Der Erste
Weltkrieg endete. Deutschland wurde eingeteilt, dass den Krieg angefangen und verloren hat. In Russland war Revolution, in Deutschland war Revolution, Unruhe. Aber es gab nach zwei, drei Jahren, also Anfang der 20er Jahre, die Blütezeit der Esperanto-Bewegung oder die erste Blütezeit der Esperanto-Bewegung, trotz Not, trotz Nachkrieg und Elend und alles, was es gab, Inflation und Weltwirtschaftskrise, hat die Esperanto-Bewegung sich ungeheuer entwickelt zwischen den beiden Weltkriegen. Und zwar gerade in den Staaten wie die damalige Sowjetunion, die entstand ja dann nach dem Ersten Krieg, auch in Deutschland, Frankreich, England, also und auch in den anderen Kontinenten, in den USA, in Japan, in China, hat sich das also sehr, sehr schnell und mit einer großen Begeisterung entwickelt. Und es entstand eine neue Tendenz. Wir sagten ja, die bisherige Struktur des Weltbundes, denn wir reden über den Esperanto-Weltbund, da zeigte sich, dass sich sehr starke nationale Esperanto-Verbände bildeten, insbesondere in Deutschland, Frankreich, in Polen und auch in anderen Staaten, die eben ihre Esperanto-Freunde ihres Staates oder ihres Landes oder ihres Reiches selber organisiert haben. Und sie haben den Esperanto-Weltbund recht misstrauisch betrachtet und haben gedacht, naja, wir wollen mal lieber unsere nationalen Probleme selber klären und übergeben keine Verantwortung an den Esperanto-Weltbund, der mischt sich dann bloß in unsere inneren Dinge ein. Das waren also durchaus widerstrebende Interessen, die damals eine Rolle spielten. Und es gab noch ein zweites Phänomen, die Politisierung. Die Esperanto-Bewegung war natürlich eine neutrale Bewegung und hat alle Menschen angesprochen, egal welchem Bildungsgrades oder welcher sozialen Herkunft. aber relativ schnell waren die großen Massen der Esperanto-Bewegung, insbesondere Menschen aus den unteren Schichten, aus der Arbeiterklasse, würden wir so in DDR-Sprache sagen. Und man sagte ja auch damals als Losung, Esperanto ist das Latein der einfachen Leute. Es wäre aber zu einfach zu sagen, es gab nur die Arbeiter-Esperanto-Bewegungen. Es gab auch eine sehr starke bürgerliche, es gab auch religiöse Esperanto-Bewegungen, also die katholische, die evangelische Esperanto-Bewegung, das wurde auch alles in dieser Zeit gegründet. Aber dann passiert etwas Tragisches, dass die erst einheitliche Esperanto-Arbeiterbewegung sich dann nach und nach aufspaltete. Und es gab drei große politische Richtungen. Die einen waren erst einmal die sozialistische, und die sozialistische spaltete sich auf in die kommunistische und sozialdemokratische Bewegung. Und es gab noch eine dritte, die heute kaum bekannt ist. Das waren die Anarchisten. Das waren also diejenigen, die Basisdemokratie machen wollten und in Deutschland weniger bekannt waren. Aber diese Anarchisten gibt es heute noch als Esperanto-Bewegung. Die sind sehr aktiv, sehr fleißig. Aber es sind nicht diese Chaoten, wie man nun aus dem Wort herausdeuten könnte, sondern das waren ehrliche, politisch sehr wichtig orientierte Arbeiterbewegungen. So.
Ja.
Und diese Aufspaltung, das war also in die politische Richtung gehend und in die Fachrichtung gehend, aber es gab auch die enorme Steigerung des Selbstbewusstseins der nationalen Esperanto-Bewegungen.
Ja, diese Aufspaltung in sozial bedingte oder politische Richtungen war natürlich aus meiner Sicht heute nicht eigentlich im Sinne des Esperanto, im Ethos des Esperanto oder das, was Esperanto eigentlich wollte. Es wollte ja eine gleichmäßige und gleichberechtigte Verständigung zwischen allen. Aber wir haben lange genug gesprochen, um mal wieder eine Pause zu machen, René, und vielleicht kannst du mal die nächste Musik ansagen.
Ja, jetzt kommt von derselben CD der Titel La Velle Schippe Magdalena, das Segelschiff Magdalena. Das segelt jetzt einfach mal los.
Sur la belle schippe Magdalena, la madre mangio e sta piena, viste con batella plena. Ehi, ehi, la vivo dura, la madre mangio e sta piena, viste con batella plena. Ehi, la vivo dura. E sarà sur per deck, la mastro cria per l'auta blec.
Mi pago plus sol sen dormaggi, se vi ne plendo d'un voyage.
Ne, ne, tira tua maristo e travai. Ne, 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 mi prefera splendia, mi prefera splendia.
Maristo flitze blage, der Jordan echt priore in Tage.
Hey, hey, la vivo dura,
ciu Maristo flitze blage, der Jordan echt priore in Tage.
Hey, la vivo dura,
Maristo ist da das Tour per Deck, la mastra fria per l'auta blec.
Mi pagos pluson cum plesur, pot unu croma horo mur.
Ne, ne, dira tam maristo le bravai. Ne, 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 facte mila, ora do, facte mila, ora do.
Ne manca zrum, ne manca di noi, Rigna vino e
hey, hey, la vivo dura,
li ama scardon se fossi noi, porci un birba, rigna vino e
hey, la vivo dura,
ma risco e sarà scurte dec, la mastro fria per l'alta blec.
Mi pago plus complica e flu, se contenti già ti perdu.
Ne, ne,
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind wieder da, und zwar die Esperanto-Welle. Wir sind zu erreichen im Internet, und zwar über www.esperanto-nb.de. Dort gibt es also eine Unterseite über die Sendung und über unseren Verein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir setzen fort mit unserer Sendung zu 100 Jahre Esperanto-Weltorganisation. Und wir hatten schon jetzt berichtet vor, während des Ersten Weltkrieges, nach dem Ersten Weltkrieg. Jetzt ist, Werner Pfennig hat ja hier vorgestellt, die vielen sozialen und politischen Gruppen, die sich gebildet haben. Wie war es denn nun in dieser Zeit mit der Neutralität des UEA, des Weltbundes, nach dem Krieg, wo ja alle gegeneinander gearbeitet haben? Und wie ist das so weitergegangen in Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges, der ja in Deutschland lief, und während der Zeit des Faschismus?
Das war ein ganz großes Problem. Die Frage der Neutralität ist im Esperanto-Weltbund erst in den 70er Jahren geklärt worden. Man hatte ja das Problem, Esperanto sollte, oder die Esperanto-Bewegung und der Esperanto-Weltbund als Repräsentant der Esperanto-Freunde weltweit, musste und soll und sollte neutral bleiben. Neutral in Richtung von nationalen Abhängigkeiten, neutral in politischer, religiöser Richtung und so weiter. Das war also eigentlich die Lebensbasis dieses Weltbundes. Ohne diese Prämissen hätte man ihn ohne Ball zerschlagen. Aber dadurch, dass die Esperanto-Bewegung an Breite gewonnen hatte, Breite sowohl in Menschenmassenhinsicht in Europa und weltweit, als auch in der Profilierung. Man hat also gemerkt, und das ist das Interessanteste eigentlich, über das wir gar nicht gesprochen haben, in den 20er Jahren oder nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten Weltkrieg haben die Menschen begriffen, dass Esperanto eine wirkliche Sprache ist, mit der man was anfangen kann. Mit der kann ich mich politisch austauschen, historisch, zu allen Themen, die es gibt. Und das haben die dann wirklich immer mehr begriffen und auch begriffen, dass man Esperanto individuell sowohl politisch als religiös und so weiter für fachlichen Dinge wunderbar gebrauchen kann. Und aus diesem Grunde gründeten sich ja insbesondere diese großen starken Arbeiterbewegungen des Esperanto, leider die dann sich dann auch spalteten im Laufe der 20er, 30er Jahre, wurde das dann eben in drei große Säulen aufgeteilt, wie auch Leute heute aktuell die linke Bewegung immer gespalten ist. So. Und das Esperanto ist nichts weiter, also die Esperanto-Bewegung ist nichts weiter als die Widerspiegelung der konkreten gesellschaftlichen Situation in einem Staat oder in der Welt. Das Esperanto ist ein Mikrokosmos sozusagen, wie die Gesellschaft weltweit strukturiert ist. Da kann man das einfach nicht raushalten. Und nun gab es ja dieses Problem, ich sagte, es gab im Esperanto-Weltbund keine Staat, also keine Landesorganisation, nur individuelle Mitglieder. Und da bildeten sich aber parallel diese starken nationalen Verbände im Esperanto heraus und die Interessen stießen also sehr grob aufeinander und schließlich spaltete sich sozusagen der Esperanto-Weltbund in diesen klassischen, in der UEA, wie wir das nennen, Universala Esperanto Asocio, die in Genf war und blieb, und eine neue wurde gegründet auf der Grundlage von Landesverbänden, auf der Grundlage von anderen demokratischen Regeln. 1934, also schon während der Nazizeit in Deutschland, aber damals hat sich Deutschland noch sehr demokratisch und friedlich gebärdet, das war noch nicht klar, aber das war dann in Schweden und so weiter. Jedenfalls hat man ich habe ganz vergessen zu sagen, was der Esperanto-Weltbund als wichtigste Aufgaben sich von Anfang an vorgenommen hatte. Das war erstens die Organisierung eines Weltkongress ist einmal im Jahr und immer in einer anderen Stadt. Zweitens, das hatte ich erwähnt, Herausgabe eines Adressenverzeichnisses in einer sehr klugen und sinnreich aufgegliederten Form. Man nennt das Jahr Libro, Jahresbuch. Und sie haben von Anfang an gesagt, wir müssen sozusagen kontrollieren, welche Schriften zur sprachlicher Hinsicht oder in es gab ja auch Übersetzungen in Literatur, oder Originalschöpfungen in Literatur und alles Mögliche. Es muss also sprachlich überprüft werden, denn wir sind ja noch am Anfang unserer Bewegung und da muss man sich schon an die Regeln halten. Das ist heute kein Thema mehr, aber damals war das ganz wichtig, dass die Sprache noch stabil bleibt. Noch in dem Sinne, weil es auch Bestrebungen gab, sprachliche Veränderungen im Esperanto unbedingt vorzunehmen. So, und nun auf einmal gab es diese langsam herangewachsenen Tendenzen, die man nicht vereinigen konnte. Und dann Spaltung 1934 in ein Internacia Esperanto Ligo, Internationalen Esperanto Bund, und einmal den Esperanto Weltbund. Der zweite bildete sich, oder der Hauptsitz war dann in London. Mit dem haben dort ein Büro gehabt, haben ihre eigenen Strukturen aufgebaut mit eigenen Vorständen. Und da gab es dann auch dieses Comitato, das ist sozusagen das Esperanto-Parlament mit Vertretern aus den Staaten und so weiter, die eben gewählt werden in ihren Ländern und dann delegiert werden als Comitatano in diese großen Esperanto-Vorstände. So. Und nun hatten wir auf einmal zwei, das war nun was. Zwei Esperanto-Weltbunde, wohin gehöre ich nur als Einzel-Esperantist? Das war eine sehr heikle Angelegenheit. Außerdem brach der Zweite Weltkrieg ja mit aller Macht los. Seit 38 dann Deutschland gegen Polen und dann später gegen Frankreich und dann zum Schluss dann gegen Russland, mal grob gesagt. Und
die Tschechen unterschieden.
Naja, das ist grob gesagt.
Ich habe gesagt grob gesagt.
Ach, naja.
Wir haben ja die ganze Welt erzürnt damals. Ja. Wir Deutschen, nicht die anderen, sondern wir waren das. Mhm. Und das hat natürlich eine genauso noch schlimmer, eine verheerende Sache gehabt gegen Esperanto zur Faschismuszeit und Stalinismuszeit. Also sowohl der Stalinismus als auch der Faschismus. Man kann sie eigentlich gar nicht unterscheiden. Die haben gleich die gleichen internen Ideen. Waren eindeutig antisemitisch. Judenhass und so weiter wurde von beiden Seiten intensiv betrieben und Esperanto wurde ja tragischerweise von einem jüdischen Augenarzt initiiert. Das ging dann natürlich dann in alle Menschengruppen hinein und in alle religiösen Gruppen hinein, aber die Nazis und auch die Stalinisten verwendeten das als Argument gegen Esperanto und Adolf Hitler hat ja in seinem Mein Kampf, die er in den 20er Jahren geschrieben hat, mehrere Male an mehreren Stellen gegen Esperanto ganz wild gewettert und gesagt, das ist die Sprache des internationalen Judentums. Und das war also auch den Grund, das Esperanto in der Nazizeit zu verbieten. So, nun hatten wir also die beiden Esperanto-Weltbunde, die so gut es ging, sie waren also gegeneinander feindlich, muss man sagen, oder gegensätzlich.
Ach, das auch noch.
Auch das noch, natürlich. Ja. Aber auch genauso die verschiedenen Arbeiterbewegungen. Die Sozialdemokraten haben natürlich nicht mit den Kommunisten gesprochen. Das darf man nicht. Und die Anarchisten nun erst recht nicht, die sind ja noch wieder anders.
Ja, und mit den Bürgerlichen natürlich auch nicht.
Und die Bürgerlichen gar nicht, die waren ja außen vor. Nicht?
Und die mit den Religiösen auch nicht. Also
ja.
Eigentlich gegen den Sinn des Esperanto.
Gegen den Sinn des Esperanto.
Das hat sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebessert. Ne?
Und darauf kommen wir dann später. Ja. Und die Regie sagt, dass wir Musik machen.
Ja, wir singen nicht alleine, wir machen Musik und zwar den Titel Alberdoi zu den Högern. Dann lassen wir die mal zwitschern.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle und heute in unserer Themensendung sprechen wir über den Esperanto-Weltbund, die UEA, der 1908 gegründet wurde. Wir waren bis, also in den 30er Jahren hat sich dann, da erzählte Werner gerade, ein zweiter Weltbund gegründet in London, weil sich starke Landesverbände entwickelt hatten. Wie ist das nun weitergegangen zwischen den beiden? Irgendwann muss es ja mal zu Ende gewesen sein, denn heute gibt es ja nur noch einen Weltbund. Und wie hat sich das entwickelt?
Ja, man muss immer wieder sagen, es war ja Krieg und so verheerend, dass er mit dem Ersten Weltkrieg gar nicht zu vergleichen ist. Damals lag wirklich Europa in Trümmern und die Menschen waren alle irgendwie mit dem Krieg beschäftigt, so dass also der Weltbund im klassischen Sinne oder die beiden Organisationen eigentlich im klassischen Sinne gar nicht tätig sein wollten. Und was du sagtest, war eben das Tragische, dass Esperanto sollte ja die Menschen verbinden, sollte sie miteinander zusammenbringen, auf eine Ebene, auf eine Augenhöhe miteinander reden. Also nicht der eine lernt die Sprache des anderen, sondern sie sind neutral in sprachlicher Hinsicht. Diese Ideale waren also zerschlagen worden durch das Esperanto selber. Also nicht durch das Esperanto, sondern durch die verschiedenen gegeneinander gerichtete Bewegungen, die aber, das muss man sagen, nichts weiter war als die Widerspiegelung der konkreten gesellschaftlichen Zustände. So, nun ist der Krieg endlich vorbei. 1945 war Schluss. Und in dieser Zeit, man muss sagen, gleich nach 1945 haben sich in den außerdeutschen Ländern die Menschen wieder zusammengefunden, die Esperanto-Freunde, und haben gesagt, was den Weltbund betrifft, ja noch andere Sorgen, aber was den Weltbund betrifft, wir brauchen nicht zwei oder mehrere Weltbunde, wir werden uns wieder vereinigen. Und das wurde also nach dem Krieg gleich vorbereitet und 1947 erfolgte die Vereinigung dieser beiden.
Wo ist denn die Vereinigung passiert? Was ist
das? Na, das war auf einem Weltkongress. Aha. Und jedenfalls 1947. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben also die Struktur der UEA, sprich individuelle Mitgliedschaften und delegiertes Netz. Und sie haben zweitens die Struktur der Internationalen Esperanto Liga, des Internationalen Esperanto-Bundes, die nach Ländern aufgeteilt war und Regionen und so weiter, die beiden Strukturen zusammengefügt. Es gibt also im heutigen Esperanto-Weltbund, und übrigens hatte man aus Traditionsgründen gesagt, der alte Name, der ursprünglich für den Weltbund da war, UEA, Universala Esperanto Asocio, der bleibt bestehen, aber wir vereinigen beide Strukturen in einem. Deswegen haben wir heute die etwas komplizierte Struktur, auch heute noch, die übrigens funktioniert. Und deswegen sagte ich zu Beginn 1908, diese Idee und überhaupt noch keine Erfahrungen, sie hat sich aber bewährt. Und das hat sich so gut bewährt, dass also beides nebeneinander, miteinander harmonisch funktioniert. Und man hat auch eine zweite wichtige Entscheidung getroffen, und zwar innerhalb der Landesverbände, aber auch international, dass man sagte, nur einen einzigen Esperanto-Weltbund. Dieser Weltbund ist neutral. Die Staaten oder die Esperanto-Verbände der Staaten mögen möglichst auch neutral sein. Und zwar in der Hinsicht, dass es praktisch keine Parallelbewegungen gibt. Denn ein Esperanto-Mitglied der Arbeiterbewegung war niemals im neutralen Esperanto-Bund. Also haben sich untereinander ausgeschlossen. Da hat man gesagt, die Landesverbände müssen neutral sein und unter ihnen und mit ihnen, als sozusagen von mir aus Bestandteil der nationalen Verbände, kann es ja verschiedene Gruppierungen, politische, religiöse oder andere Interessengruppen geben. Gar kein Problem. Aber es gibt zum Beispiel dann später auch in Deutschland, Deutschland wurde erstmal geschnitten einige Jahre, die waren ja die Bösen, und aber die kamen dann schnell dazu und auch die Deutschen haben sich sehr schnell noch in den 40er Jahren entschieden, es gibt nur einen deutschen Esperanto-Bund, auch einen uralten Namen, der auch über 100 Jahre alt ist, und innerhalb des Bundes kann es verschiedene andere Untergruppen geben, aber sie sind unter dem Dach des Deutschen Esperanto-Bundes. Der ist neutral, der Esperanto-Bund. Der einzelne Esperanto-Freund, der sich denn unbedingt auf Esperanto-Niveau politisch organisieren möchte, der kann das machen und das schließt einander also nicht aus, wie es früher war. Das war eine ganz wichtige Entscheidung, dass man also gesichert hat, dass die nationalen Verbände nicht mehr bürgerlicher Art sind und damit die Arbeiter ausschließen. Und das betraf auch den Esperanto-Weltbund, der ja nun zusammenschmolz, beide Strukturen, das hat sich auch sehr gut dann gemacht. Der Sitz war zunächst London, er ist dann aber auch nach Europa, also zum Kontinent wiedergekommen. Und seit diesen 40er Jahren in Rotterdam hat man ein Haus gekauft, ein schickes.
Da ist ja dieses Jahr Weltkongress.
Und heute, nicht heute, sondern in diesem Jahr ist dort der Weltkongress, weil 100 Jahre Esperanto-Weltbund ist und weiter sprechen wir ja. Also ja. Das war eine ganz wichtige Etappe 47, dass wir, dass man, unsere Esperanto-Vorfahren, diese wichtigen Entscheidungen getroffen haben und das war also ganz toll.
Ja, ich wollte das nochmal ganz kurz zusammenfassen mit der Mitgliedschaft. Ich selbst bin ja im Deutschen Esperanto-Bund Mitglied und mein Esperanto-Bund ist ja Mitglied der UEA, der Weltorganisation, gehöre ich also dazu. Ich kann mich, wenn ich möchte, auch selbst und außerdem beim Esperanto-Bund, beim Weltbund anmelden und ein einzelnes Mitglied werden, parallel dazu. Ne?
Ja, das ist das Komplizierte.
Oder wenn ich nicht in einem Landesbund bin, kann ich mich trotzdem bei der
kann UEA. Man beides machen, ja.
Und das ist das Ergebnis dieser beiden Strukturen.
Ja,
und das erfüllt sozusagen die Wünsche eigentlich jedes Einzelnen, wie seine Mitgliedschaft auf der ganzen Welt gestaltet sein soll. Und wir haben wieder lange genug erzählt. René hat schon wieder die CD in der Hand, beziehungsweise die Liste. Was gibt's denn jetzt?
Jetzt gibt's den nächsten Titel, und zwar Hobbio Professio. Hobby, der Ruf, der passt irgendwie, oder?
Non fabbricato, senza dargli nulla, profezia senza mafia la mia, sono sorda di ai, ancora sia, di notte. Non fabbricato, senza mia ovvio, si in comura in ambiato, tanti senza mia ovvio.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder die Esperanto-Welle. Sie können uns finden im Internet oder die Infos über uns über www.esperanto-nb.de. Dort gibt es eine Unterseite über unsere Radiosendung und an anderer Stelle Informationen über den Esperanto-Verein Brandenburg und was Esperanto überhaupt ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen wieder weiter. Wir sind bei einer Sendung 100 Jahre UEA, Esperanto Weltbund, unsere Themensendung. Und wir waren gerade dabei, wie sich die beiden Esperanto-Weltorganisationen, die es mal seit den 30er Jahren gab, wieder vereinigt hatten 1947. Werner, wie ist denn in dieser neuen politischen Situation, besonders in Europa und der ganzen Welt, jetzt der UEA, der Esperanto-Weltbund mit dieser Situation zurechtgekommen? Oder wie hat sich das entwickelt?
Ja, also 1947 in Bern in der Schweiz war die Wiedervereinigung der beiden großen Verbände. Und kaum hatte man den Krieg überwunden, kaum hatte man das Schisma, also die Teilung des Esperanto, überwunden, gab es schon wieder die neuen Probleme, dann es gab nämlich den Kalten Krieg. Die Alliierten, die zunächst Deutschland besiegt hatten, haben sich ja schon Ende der 40er Jahre wieder erzürnt. Und Ende der 40er Jahre, zumindest in dieser Zeit kann man sagen, begann schon die verbalen Feindseligkeiten und die politischen Feindseligkeiten zwischen dem Block um die Sowjetunion und dem Block um die USA. Und selbstverständlich hat Esperanto damit wieder Probleme gehabt. Das ist gar keine Frage. Nun kam noch hinzu, dass der Verbot durch die Nazis blieb bestehen in den sozialistischen Staaten. Man hat das faktisch übernommen. Verboten ist verboten. Es gab zwar eine gewisse Lockerung bis 1949, zwar jetzt mal auf die DDR oder auf Ostdeutschland bezogen, in der sowjetischen Besatzungszone wurde es kurz mal zugelassen, das Esperanto, aber dann wieder mit einem wirklichen Gesetz verboten, 1949. Und ähnlich.
Ja, ganz kurz vor DDR-Gründung, ne?
Ja, ganz kurz vor Gründung der DDR im Oktober 1949, ja. Noch unter sowjetischer Regie. Und ähnlich war das in den anderen sozialistischen Staaten. Bloß in der DDR wurde Esperanto erst 65, also 20 Jahre nach Ende des Krieges zugelassen. In Polen, in Bulgarien, in den anderen kleineren sozialistischen Ländern schon Mitte der 50er Jahre. Da durften sich dann die Freunde wieder organisieren und ihre Landesverbände gründen. In der Sowjetunion, das war immer kompliziert, da gab es ja die verschiedenen 15 Republiken und die haben erst einmal ihre eigenen Verbände gegründet, das war kein Problem, man hatten auch jeder ihre Zeitschrift. Die Litauer und die baltischen Staaten, die Ukrainer, die Russen selbst. Und das klappte da auch, aber sie hatten immer Probleme mit dem gesamtsowjetischen Verband. Das ist aber eine Wissenschaft für sich und über dieses Problem streiten sich heute noch die Historiker. Unser Thema ist aber der Esperanto-Weltbund. Also er stürzte von einer Krise in die nächste. Da war also die Vereinigung. Man hoffte auf eine Beruhigung der internationalen Situation, aber das war ein Irrtum. Und schon begann der Konflikt innerhalb des Esperanto wieder zwischen, sagen wir mal, Ost und West, ganz grob gesagt. Das spiegelte sich dann wieder in verschiedenen Mitgliedschaften, dass also die sozialistischen Länder nicht durften Mitglied werden in diesem bürgerlichen, revolutionistischen Weltbund, sondern man hat das einfach untersagt. Man hat aber zum Glück, muss ich sagen, es nicht gemacht, dass man eine Gegenbewegung organisiert hat. Man wollte, ähnlich wie die UNO und UNESCO, wollte man dann doch irgendwie Einfluss nehmen auf den Restlichen, denn man wusste, das bringt nichts, wenn man sich extra organisiert, dann verliert man den Einfluss auf die anderen. So klug waren sie auch. Und tatsächlich in den 50er Jahren nach und nach wurden außer der DDR die anderen Mitglieder im Esperanto-Weltbund. Und über diesen Kanal konnten sie eben auch die Geschicke des Weltbundes mitbestimmen. Hätten wir einen sozialistischen Esperanto-Weltbund gegründet, dann wären wir unter uns geblieben, hätten andere nicht beeinflussen können und das wäre wieder dasselbe Theater gewesen wie in den 30er Jahren. So, nun diese wilde Zeit war aber auch gleichzeitig eine sehr erfolgreiche Zeit für die Esperanto-Bewegung, weil es war Frieden in der Welt, fast Frieden. Es gab natürlich Konflikte mit Korea und es gab überall Spannungen, dann wurden ja in den fast allen sogenannten Kolonien wurden fast überall Kriege geführt gegen die Besatzung oder gegen die Kolonialmächte. Aber insgesamt kann man sagen, es war eine sehr friedliche und zumindest kein heißer Krieg da. Die Feindseligkeiten gingen natürlich hin und her und die sozialistischen Länder organisierten ihre eigenen Kongresse und das machte auch der Esperanto-Weltbund. Und mitunter passierte es auch, dass in sozialistischen Staaten Esperanto-Feldkongresse stattfanden. Das war ganz toll. Das war in Bulgarien, das war in Polen. Und da konnten auch die DDR-Bürger hin. Nicht? Das war noch ganz toll. Das war für uns, oder für unsere, die damals jung und frisch waren, eine sehr große Angelegenheit zu den Esperanto-Weltkongressen. In Bulgarien 6.000 Mitglieder, also 6.000 Teilnehmer aus 70 oder 80 Staaten oder in Polen. Da waren fast einmal 10.000 Esperanto-Freunde aus so und so vielen Ländern.
War das nicht 100 Jahre Esperanto 1987?
Oder? Ja, das war 1987, schon sehr spät, kurz vor der Wende. Also eine tolle Sache. Und überall sind auch dann, und das wusste auch dann, es gab ja auch in der DDR eine Vorbewegung, bevor sie zugelassen wurde. Sie gehörten zum Weltfriedensrat, es gab in der DDR so eine Art Organisation, Weltfriedensrat, die beschäftigten sich aber nach außen nur hin. Sie haben innerhalb der DDR keine Organisation gehabt, aber da war zunächst Esperanto so ein bisschen angesiedelt. Und die haben dann also schon versucht, wenigstens ein paar Mann zu delegieren in das nicht-sozialistische Ausland. Das war nämlich gar nicht so einfach. Das musste erst genehmigt werden von der Partei mit einer Vorlage, MSZK, der SED. Das war also sehr, sehr schwierig. Will ich auch nicht darauf weiter eingehen. Fakt ist, dass die sozialistischen Länder es zum Glück unterließen. Die Kräfte dazu wären da gewesen. Also sie unterließen es, eine Parallelbewegung zu machen. Nein, man wusste, das bringt nichts und außerdem verlieren wir den Einfluss. Wir können unsere Gedanken nicht transportieren in die westliche Welt.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden jetzt unsere letzte Musikpause in dieser Sendung machen, damit wir und Sie sich von dem vielen Erzählen immer etwas erholen können. Und dann kommt der letzte Abschnitt.
Ja, jetzt kommt der Titel Coutume mit Cakefoy, manchmal und gewöhnlich oder so.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Esperanto-Welle, wir sind in der Endphase unserer Sendung. Wir sprechen über das Thema UEA, 100 Jahre Esperanto-Weltbund. Und ich habe hier gerade in der Übersicht zur Geschichte gelesen, die Ära La Penna, Ivo La Penna. War das was Besonderes, Werner?
Ja, das war was Besonderes. Und zwar, der Ivo La Penna kam aus Jugoslawien, war Jurist, Professor für Jura. Er war Kampfgefährte von Tito. Unsere jungen Hörer wissen das nicht, aber Tito war der General, der Jugoslawien, die südslawischen Staaten, Serbien und Kroatien vereinigt hatte nach dem Kriege. Erst einmal gegen die Okkupanten gekämpft hatte und dann einen neuen Staat gegründet hatte. Und aus dieser Ebene kam dieser La Penna, der war zunächst Generalsekretär des Esperanto-Weltbundes, später gewählt zum Vorsitzenden. Eine ganz hervorragende Persönlichkeit. Übrigens, der Josef Broz Tito und Horst Jonas und andere politische Führer der damaligen Zeit waren Esperanto-Freunde. Und die haben auch untereinander, wenn sie sich mal zufällig als Politiker trafen, Esperanto gesprochen. Aber das nur so am Rande. Die Geschichte geht also um den Esperanto-Weltbund. Dieser La Penna war also eine ganz wichtige, hervorragende Persönlichkeit. Er konnte auftreten. Er hat richtig staatsmännisches ein Habitus gehabt. Das war also ganz toll. Der hat also 20 Jahre die Geschicke der Nachkriegsbewegung bestimmt und hat zum Beispiel es geschafft, in Montevideo war die UNESCO-Konferenz und die haben den ersten Beschluss gefasst, die haben auch später noch Beschlüsse gefasst und haben erstens Esperanto, den Esperanto-Weltbund, anerkannt als eine wirklich wichtige internationale Organisation und man hat schon damals, 1954, die Organisationen, die der UNESCO nahestehen, aufgefordert, sich des Esperantos als Sprache zu bedienen in ihrem Austausch untereinander. Und dieses wurde auch in den 80er Jahren nochmal in ähnlicher Weise wiederholt. Dieser Ivo La Penna war also eine ganz wichtige Person, die den Esperanto-Weltbund, sagen wir mal, reformiert hat. Ich dachte ja, es gab ja die Perioden, die musste man erstmal probieren, was ist richtig und was war so. Und der hat also ganz wichtige Furchen gezogen, die heute noch Geltung haben im Esperanto-Weltbund. Es gibt also dieses gewählte Parlament und wie die Vorstände gewählt werden, dass also die Demokratie gesichert ist, ist ganz wichtig. Die einzelnen Mitglieder bis hin nach Shanghai und bis Vladivostok müssen das Gefühl haben, jawohl, hier bin ich repräsentiert. Und alle diese Dinge hat er durchgesetzt, das war nämlich auch nicht einfach. Und er war also führend tätig bis 1974 in Hamburg. Dann gab es eine vollkommen neue Esperanto-Führungsgeneration von damals ganz jungen Leuten, an jungen Professoren von Sprachwissenschaftlern aus den USA. Also ein Professor aus den USA hat über viele Jahre sehr schick die Esperanto-Bewegung dann geführt. Aber der Weltbund hatte noch diese Pressionen auszuhalten zwischen Ost und West. Es gab also dann im sozialistischen Lager über viele Jahre eine, wie nannte sich die Konfrontationen der sozialistischen Esperanto-Verbände. Das war keine Gegenbewegung, aber die haben miteinander abgestimmt, wie verhalten wir uns international, wie verhalten wir uns zu bestimmten politischen Ereignissen, wie stehen wir zur OEA. Und alle sozialistischen Landesverbände in Esperanto haben immer, trotz aller Meinungsverschiedenheiten, sich voll solidarisch erklärt und auch praktiziert mit dem übrigen Weltbund. Die DDR ist dann auch in den 80er Jahren mit Ach und Krach Weltbund Mitglied geworden. Das war gar nicht so einfach, weil wir eine besondere Struktur hatten. Wir waren ja Teil des Kulturbundes, der konnte aber nicht Mitglied werden, weil nur Esperanto-Verbände Mitglied werden dürfen im Esperanto-Weltbund.
Ja, da musste man bei uns dann auch einen Verband gründen.
Da mussten wir dann in Karl-Marx-Stadt, haben wir dann den Esperanto-Verband der DDR gründen dürfen. Das war unsere große Freude. Und innerhalb des Kulturbundes waren wir also ein selbstständiger Verband mit einem eigenen Statut, mit eigenen Regeln, einer eigenen Mitgliedschaft, aber unter dem Schirm des Kulturbundes. Wir wollten auch nie den Kulturbund verlassen. Das war also eine ganz tolle Einrichtung, aber das wäre ein Thema für sich. Und Fakt war, dass diese Konflikte Ost-West, sage ich mal, politisch, die ja zum Glück nie in einen warmen Krieg ausgeartet sind, haben ständig und täglich Einfluss gehabt auf die Esperanto-Bewegungen. Und da wir nun langsam zum Ende kommen, einen neuen Wandel gab es dann 1989 und später, als dann die sozialistischen Länder zerfielen, die Sowjetunion zerfiel in verschiedenen Republiken. Und das war natürlich auch für Esperanto wieder eine einschneidende Zeit. Wir waren ja alle sehr begeistert und sind es auch heute noch. Aber dann mussten auf einmal alle Menschen im damaligen sozialistischen Lager sich gesellschaftlich und beruflich existenziell neu orientieren. Und viele von unseren alten Mitstreitern haben dann doch sich anders entschieden und sagt, nee, wir können nur Esperanto nicht machen, ich muss erstmal meine Familie ernähren. Also diese ganz Basisfragen kamen dann wieder hoch. Aber Esperanto hat sich seit nach der Wende, also seit den letzten 20 Jahren fast, weltweit jetzt wunderbar stabilisiert. Es gibt natürlich große Probleme mit den Mitgliedschaften, mit der Überalterung. Die haben wir genauso wie die Kirchen und die Gewerkschaften und Parteien. Da sind wir ja nichts Besonderes. Aber das Internet ist eigentlich für Esperanto erfunden worden. Der René kennt sich da besonders gut aus. Also Esperanto fühlt sich, darf man das so sagen, sauwohl im Internet. Es gibt eine vollkommen neue Esperanto-Generation, junger, dynamischer, ideenreicher Menschen, die machen Fernsehen im Internet, die machen Radiosendungen. Es gibt zig Sender auf allen Kontinenten, die täglich in Esperanto Sendungen bringen und die dann auch abgerufen werden über die Podcasten.
Ja, Werner, ich möchte dir für diese sehr interessanten und auch vielseitigen und umfangreichen Ausführungen zu UIA danken. Ich habe selbst sehr viel hierbei gelernt. Vieles wusste ich davon noch nicht. Und wir sind wirklich am Ende unserer Sendung und ich muss das Mikrofon jetzt langsam an René übergeben, der die Absagen macht und unseren letzten, den Jingle spielt.
Und wir wiederholen diese Sendung am 22. Juni um 17 Uhr und die nächste Sendung ist dann am 3. Juli ab 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.
En la Mondon, wenn es nur was sind, Alto, Salamondo, Iras Porta Boco, Perflugi, Leute, Facila Vento, Nun de Loco, Flugucci al Loco, Ne al Glavo, Sangon Sui Fanta, Cila Homan, Tiras Familion, Alla Monte, Terne Militanta, Ci Promessa, Sanctam Harmonion.